Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Seon-un kreuz und quer durch Korea, unter anderem darüber, dass erfolgreiche Opernsänger mittlerweile auch vollständig in Korea ausgebildet werden können. Sie hören außerdem Asien-Kompakt und den Koreanisch-Kurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Lee ruft Politik zur Kooperation für Megaprojekte auf. Produktion im Mai, 2. Monat in Folge rückläufig. Fußballnationalmannschaft nach WM aus zurückgekehrt. Präsident Lee Jae-myung hat am Dienstag die Politik zur Kooperation für die Umsetzung der Montag vorgestellten Megaprojekte aufgerufen. Am Montag präsentierte die Regierung sogenannte Megaprojekte, Pläne für massive Investitionen in Regionen außerhalb der Hauptstadtregion zur Förderung fortgeschrittener Industriebranchen, darunter Halbleiter, künstliche Intelligenz und Rechenzentren. Lee betonte wiederholt, dass sie ein wichtiger Schlüssel zur Einleitung der Ära des Wachstums für alle seien. Insbesondere rief der Staatschef die Politik dazu auf, auf der Grundlage einer breiten Perspektive zusammenzuarbeiten. Er unterstrich, dass die geplanten massiven Investitionen in der südwestlichen Region Hunan, darunter die Schaffung eines Halbleiterclusters, eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen seien. Die Hunan-Region sei lange Zeit von der Entwicklung ausgeschlossen gewesen. Dass dort Wasser, Strom und Land üppig vorhanden seien, habe dazu veranlasst, aus der Not eine Tugend zu machen, sagte Lee. Damit wies er die Kritik an der Diskriminierung bestimmter Regionen im Zusammenhang mit dem Investitionsplan zurück. Produktion und Investitionen in Südkorea sind im Mai den 2. Monat in Folge zurückgegangen. Beim Konsum gab es hingegen eine leichte Erholung. Insbesondere brach die Halbleiterproduktion um 10% ein. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Dienstag sank der Produktionsindex für die Gesamtindustrie im Mai um 0,3% zum Vormonat auf 117,7. Damit ging es nach einem Rückgang von 0,4% im April erneut abwärts. Die Produktion im Bergbau und im verarbeitenden Gewerbe sank um 3%. Während bei Ölraffinierung und Autos Zuwächse verbucht wurden, gab es bei Halbleitern und Arzneimitteln Rückgänge. Die Investitionen schrumpften gegenüber dem Vormonat um 0,1%. Während die Investitionen in Transportausrüstungen zunahmen, sanken die Maschineninvestitionen. Die Einzelhandelsumsätze, ein Indikator für die Stärke des privaten Konsums, stiegen um 0,1% im Vormonatsvergleich. Bei langlebigen Gütern wurde ein Rückgang verbucht, kurz- und mittellebige Güter wurden hingegen mehr verkauft. Nach dem Ausscheiden bei der Fußballweltmeisterschaft sind Nationaltrainer Hong Myung-bo und 9 Spieler des WM-Kaders am Dienstag zurückgekehrt. Südkorea hoffte nach der WM 2022 in Katar, das 2. Mal in Folge den Einzug ins Achtelfinale zu schaffen. Das Land erreichte jedoch mit einem Sieg und 2 Niederlagen lediglich den 3. Platz in der Gruppe A. Unter den 12 Gruppendritten landete Südkorea auf Platz 10 und konnte sich damit schließlich nicht für die K.O.-Runde der letzten 32 qualifizieren. Das laufende Turnier, für das die Zahl der teilnehmenden Mannschaften auf 48 erhöht wurde, beendete Südkorea auf Platz 34. Das ist für das Land die bisher schlechteste Platzierung bei einer WM. Nach dem Ende der Covid-19-Pandemie ist Nordkorea in der Schifffahrt deutlich aktiver geworden. Das würden Satellitenaufnahmen belegen, wie die in Seoul ansässige Organisation Citizens Alliance for North Korean Human Rights in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht schreibt. Dieser entstand in Kooperation mit der auf Schiffsverfolgung und Satellitenbildanalyse spezialisierten britischen Institution Datadesk. Die Organisation zählte Handelsschiffe mit einer Länge von mindestens 80 Metern in den 5 großen nordkoreanischen Häfen Nampo, Chongjin, Wonsan, Rason und Kimchek. Dabei sei ein Anstieg von 783 Fällen im Jahr 2019 auf 3756 im letzten Jahr festgestellt worden. Laut dem Bericht stieg die Zahl der Einfahrten von sanktionierten Schiffen in ausländische Häfen drastisch, nachdem die Arbeit eines UN-Expertengremiums zur Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen im Jahr 2024 eingestellt worden war. Eine Verlängerung dessen Arbeit scheiterte am Veto Russlands. Außerdem stieg der Anteil der unter chinesischer Flagge fahrenden Schiffe an allen ausländischen Schiffen, die Nordkorea anliefen, von 3,4% im Jahr 2015 auf 92,9% im Jahr 2018. Im Jahr 2025 lag der Anteil bei 91%. Aufgrund der engeren Zusammenarbeit mit China und Russland sehe sich Nordkorea verbesserten strukturellen Rahmenbedingungen für die Umgehung von Sanktionen gegenüber, so der Bericht. Kanada will seinen Auftrag für den Bau von U-Booten offenbar nicht an 2 Anbieter vergeben. Vor der Bekanntmachung des bevorzugten Bieters hieß es aus der kanadischen Regierung, dass ein Aufteilen des Auftrags zwischen den Bewerbern aus Korea und Deutschland unwahrscheinlich sei. Entsprechend soll sich Verteidigungsminister David McGuinty geäußert haben, wie der kanadische Fernsehsender CTV am Montag berichtete. Der Minister sagte demnach letzte Woche bei einem Besuch in Japan, wenn man eine Flotte aufteile, entstünden in vielerlei Hinsicht höhere Kosten. Das kanadische U-Boot-Projekt CPSP umfasst die Beschaffung von bis zu 12 U-Booten mit Dieselantrieb. Sie sollen die alten U-Boote der Victoria-Klasse ersetzen. Um den Auftrag konkurrieren das koreanische Unternehmen Hanwha Ocean und das deutsche Unternehmen TKMS. Nach Angaben von Präsident Lee Jae-myung befinden sich mittlerweile lediglich noch 2 koreanische Schiffe in der Straße von Hormuz. Alle anderen Schiffe, die dort festgesessen hätten, hätten den Bereich verlassen können. Die 2 noch dort befindlichen Schiffe seien aufgrund bestimmter Umstände nicht in der Lage, die Meerenge zu verlassen, sagte Lee auf der Kabinettssitzung am Dienstag. Lee warnt jedoch, dass die Krise noch nicht vorbei sei. Auch nach dem Kriegsende werde es noch einige Zeit dauern, bis sich die Weltwirtschaft vollständig normalisiert habe. Nun müsse nicht nur kurzfristig reagiert werden, sondern es müsse auch mittel- und langfristig für ein effektiveres und konzentrierteres Krisenmanagement gesorgt werden. Die Regierung hat beschlossen, die Krisenwarnstufe wegen Rohöl von Stufe 3 Wachsamkeit auf Stufe 2 Vorsicht herabzusetzen. Damit wurde der Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs und der Stabilisierung der Energieversorgung Rechnung getragen. Der Vizeminister für Handel, Industrie und Ressourcen, Moon Shin-hak, berichtete am Dienstag in der Kabinettssitzung, die auch als Treffen zu wirtschaftlichen Notfallmaßnahmen diente, über einen entsprechenden Reaktionsplan für die Energieversorgung. Grund für die Herabstufung ist die inzwischen deutlich verbesserte Versorgungslage bei Energieträgern. Das Land sicherte sich für Juli bereits mehr als 100% der üblichen Rohölmenge und über 95% des Naftabedarfs. Für August wurden über 90% der Rohölmenge gesichert. Moon erklärte, dass sich die Rohöllieferungen über den saudi-arabischen Hafen von Yanbu und den Hafen von Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die nicht durch die Straße von Hormuz laufen, deutlich erhöht hätten. Verbunden mit dem Swap-System für Ölreserven hätten Rohölimporte aus anderen Gebieten als dem Nahen Osten, unter anderem aus den USA, zugenommen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon ist Lee Soo-yeon. Das sind unsere Themen heute. Die Nationale Kulturerbebehörde Südkoreas will drei neue Naturdenkmäler ausweisen, darunter das Skelettfossil eines Dinosauriers, der als weltweit erster den Landesnamen Korea im wissenschaftlichen Namen trägt. Näheres dazu im ersten Teil. Im zweiten Teil wird die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Im dritten Teil lernen Sie zwei junge koreanische Sänger kennen, die bei internationalen Gesangswettbewerben triumphiert haben. Beide haben ihre Ausbildung ausschließlich in Südkorea absolviert. Ihr Erfolg stellt eine alte Gewissheit in der klassischen Musikwelt in Frage, und zwar, dass der Weg zur Weltbühne zwingend über ein Auslandsstudium führt. Zuerst hören Sie ein paar Takte Musik. Viel Spaß mit dem Lied Love Leaves Its Scent, gesungen von Tay.
Oh!
Südkorea bekommt 3 neue Naturdenkmäler. Die Nationale Kulturerbebehörde gab gestern bekannt, dass sie die Skelettfossilien zweier prähistorischer Tiere sowie eine ungewöhnliche Gesteinsformation unter Schutz stellen will. Das bekannteste der 3 Objekte ist das Skelettfossil eines Dinosauriers aus dem Landkreis Poseong in der Provinz Südcholla im Südwesten des Landes. Der Dinosaurier trägt den wissenschaftlichen Namen Koreanosaurus poseongensis. In diesem Namen steckt sowohl der Landesname Korea als auch der Fundort Poseong. Das ist besonders, weil es überhaupt das erste Mal war, dass der Landesname Korea in einer international anerkannten Dinosaurierrattung verewigt wurde. Entdeckt wurde das Fossil zwischen 2000 und 2004 bei Ausgrabungen am Küstenabschnitt des Dorfes Sonso in der Gemeinde Pibongli in Poseong. Die Forscher des koreanischen Dinosaurierforschungszentrums an der Cheongnam-Nationaluniversität suchten eigentlich nach vollständigen Knochen oder Spuren junger Dinosaurier und stießen dabei 2003 auf linkes Schulterblatt, Rückenwirbel und Rippen. Der Fund ist aus mehreren Gründen bedeutsam. Es handelt sich um den ersten Nachweis eines Vogelfußdinosauriers, eines sogenannten Ornithopoden, auf der koreanischen Halbinsel. Ornithopoden sind eine große und vielfältige Dinosauriergruppe, die vor allem in der Kreidezeit weit verbreitet war. Ihr Name leitet von ihren vogelähnlichen Füßen ab, 3 Zehen, die stumpfe und breite Fußabdrücke hinterlassen. Anders als viele andere Dinosaurier bewegten sie sich überwiegend auf 2 Beinen fort. Darüber hinaus stuft die Kulturerbebehörde den Fund als wichtiges Bindeglied zwischen Nordamerika und Asien während der Kreidezeit ein. Denn Dinosaurier der Unterfamilie Orodrominae sind in Asien äußerst selten. Der Koreanosaurus poseongensis liefert damit wertvolle Hinweise auf damalige Wanderungsbewegungen zwischen den Kontinenten. 2010 wurde der Dinosaurier in einer deutschen geowissenschaftlichen Fachzeitschrift offiziell beschrieben und erhielt damit seinen wissenschaftlich anerkannten Namen. Der genaue Fundort und der Ausgrabungsprozess sind lückenlos dokumentiert, was den wissenschaftlichen Wert des Fossils zusätzlich erhöht. Das zweite Fossil stammt aus Yeosu, einer Küstenstadt ebenfalls in der Provinz Südcholla. Dort wurde 2006 auf der Insel Sodeok-do das Skelett einer ausgestorbenen Schildkröte entdeckt, die Pyeolchubukelis yeosuensis, zu Deutsch etwa die Schweinenasenschildkröte von Yeosu. Erhalten geblieben sind Rücken- und Bauchpanzer sowie, was besonders selten ist, auch Wirbel, Vorder- und Hinterbeine. Es ist das einzige Schildkrötenfossil aus Südkorea, bei dem das Gliedmaßenskelett vollständig erhalten geblieben ist. Beide Fossilfunde sind eng mit dem Namen von Hormin verbunden, dem amtierenden Leiter der Nationalen Kulturerbebehörde. Hall leitete die Ausgrabungen und Forschungsarbeiten in seiner früheren Funktion als Direktor des koreanischen Dinosaurierforschungszentrums. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied der Geological Society of London ernannt. In seinem 2016 erschienenen Buch »Die koreanische Halbinsel – Land der Dinosaurier« beschrieb er das Poseong-Fossil als das erste vollständige Dinosaurier-Knochenfossil der Halbinsel. Und er hielt fest, was der Fund für Korea bedeutet. Ich zitiere: Zum ersten Mal weltweit trägt ein Dinosaurier offiziell den Namen Koreas und der Fundort Poseong ist im Artnamen verewigt. Ein koreanischer Ureinwohner hat einen Platz auf der internationalen Bühne gefunden. Zitat Ende. Das dritte Objekt ist geologischer Natur. An der südlichen Küste der Insel Sudo bei Tongyeong in der Provinz Südgyeongsang sowie auf der vorgelagerten Felseninsel Tandoksom finden sich sogenannte Verwitterungshohlformen, auf Koreanisch Punghwayeol. Gemeint sind napfartige Vertiefungen im Gestein, die durch physikalische und chemische Verwitterungsprozesse in Küsten- und Trockengebieten über lange Zeiträume entstehen. Solche Hohlformen beginnen als winzige Unebenheiten in der Gesteinsoberfläche und wachsen mit der Zeit zu tiefen, teils bizarr geformten Mulden heran. Das Besondere an diesem Fundort ist, dass sich dort alle Entwicklungsstadien, von der ersten kleinen Vertiefung bis zur voll ausgebildeten Hohlform, auf engstem Raum nebeneinander beobachten lassen. Und das in weitgehend ursprünglichem Zustand, wie die Kulturerbebehörde betonte. Die Behörde hat die Schutzausweisung für alle drei Objekte für 30 Tage zur öffentlichen Konsultation ausgeschrieben. Danach entscheidet der Nationale Kulturerbe-Rat abschließend über die Einstufung als Naturdenkmal. Wir machen weiter mit unserer Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Indonesien steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Im Zentrum steht ein ambitioniertes Sozialprogramm von Präsident Prabowo Subianto, ein staatlich finanziertes Schulspeisungsprogramm für alle. Rund 62,5 Millionen Schülerinnen und Schüler sowie Schwangere erhalten täglich eine kostenlose Mahlzeit. Es ist das größte Programm dieser Art weltweit. Doch die Umsetzung verlief von Anfang an holprig und die finanziellen Folgen belasten den Staatshaushalt zunehmend.
Allein in diesem Jahr verschlingt das Programm umgerechnet rund 13,2 Milliarden Euro, 7% des gesamten Staatshaushalts, mehr als die Budgets für Gesundheit oder Infrastruktur. Dazu kommen handfeste Skandale. Der Chef der staatlichen Ernährungsbehörde wurde Anfang Juni wegen Korruption verhaftet, weil er Aufträge an eine eigene Stiftung vergeben haben soll. Nach Angaben von Bürgerrechtsgruppen erkrankten zudem fast 37.300 Menschen an vergiftetem Schulessen, ein Ergebnis, das viele auf den zu niedrig angesetzten Mahlzeitenpreis von rund 50 Cent zurückführen.
Die Haushaltslage verschärfte sich seither dramatisch. Die Regierung wollte die gesetzliche Defizitgrenze von 3% des Bruttoinlandsprodukts einhalten, doch der Iran-Krieg hat die Rechnung durcheinander gewirbelt. Gestiegene Ölpreise treiben die Energiesubventionen in die Höhe, die der Staat zusätzlich schultern muss. Die Ratingagentur Fitch stufte den Ausblick für Indonesiens Kreditwürdigkeit im März auf negativ herab. Ausländische Investoren zogen sich zurück, die Rupia fiel auf ein historisches Tief.
In dieser Lage zog die Regierung die Notbremse. Am 10. Juni erhöhte sie die Kraftstoffpreise über Nacht um mehr als 30%. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. In der Hauptstadt Jakarta gingen rund 1.500 Studierende auf die Straße in ihren bunten Unijacken bis in die Nacht hinein. Ihr Hashtag in den sozialen Netzwerken lautete sinngemäß »Indonesien auf dem Weg in den Staatsbankrott«.
Die Studierenden richteten ihren Protest nicht nur gegen die Benzinpreiserhöhung. Sie forderten ein grundsätzliches Umdenken in der Haushaltspolitik. Nicht die Bevölkerung solle die Last tragen, sondern die ausufernde Schulspeisung gehöre auf den Prüfstand. Eine Demonstrantin sagte dem Sender BBC, es habe Massenvergiftungen gegeben, dann Korruption und die Bevölkerung habe ein Ende dieser Missstände erwartet. Doch ihre Forderungen seien ignoriert worden.
Inzwischen deutet sich ein teilweiser Rückzug beim Schulspeisungsprogramm an. Die Ernährungsbehörde kündigte an, das Programm in den Sommerferien auszusetzen. Zudem wird geprüft, die Zahl der Begünstigten deutlich zu reduzieren. Von derzeit 62,5 Millionen auf rund 49 Millionen. Ob das reicht, um das Vertrauen der Märkte zurückzugewinnen, bleibt abzuwarten.
In Japan wird ein neues Sozialphänomen zunehmend zum Problem, die sogenannten Butsukarisoku, zu Deutsch etwa die Rempler. Gemeint sind Menschen, die in belebten Gegenden absichtlich in andere hineinlaufen bzw. mit ihnen zusammenstoßen. Der Begriff leitet sich vom japanischen Verb Butsukaru ab, also zusammenstoßen.
Besonders häufig trifft es kleingewachsene Frauen, Kinder und ältere Menschen, vor allem in U-Bahn-Stationen, Fußgängerzonen und an Zebrastreifen. Mitte Juni wurde in der Präfektur Kanagawa ein 64-jähriger Mann festgenommen. Er hat ein 7-jähriges Mädchen auf dem Schulweg von hinten angerempelt und zu Fall gebracht. In der Umgebung war er bereits als der Alte mit der schwarzen Maske bekannt, ein Wiederholungstäter auf dem Schulweg.
In japanischen sozialen Netzwerken wurden verschiedene Tätertypen beschrieben. Der Verfolgertyp, der Opfer gezielt auswählt und ihnen nachläuft. Der Gerechtigkeitstyp, der jeden, der ihm im Weg steht, zur Seite schubsen will und sich dabei im Recht sieht. Und der Frustrationstyp, der schlicht seinen Ärger an Fremden auslässt.
Warum verhalten sich Menschen so? Kriminalpsychologe Kirio Masayuki von der Toyo-Universität erklärt, viele Täter richteten ihren gesellschaftlichen Frust gezielt gegen Schwächere. Wer körperlich überlegen wirke, werde gemieden, ähnlich wie Raser im Straßenverkehr Fahrer stärkerer Fahrzeuge nicht provozieren. Tanaka Daisuke von der Nihon Yoshi Universität verweist zudem darauf, dass belebte Stationen und Kreuzungen es ermöglichten, nach der Tat sofort in der Menschenmenge unterzutauchen.
Viele Opfer können den Täter nicht identifizieren und verzichten daher auf eine Anzeige, weshalb das Verhalten immer wieder vorkommt. Experten empfehlen, den Täter, wenn möglich, zu fotografieren und das Personal vor Ort zu informieren. Von eigenmächtiger Verfolgung raten sie jedoch ab.
Seit auch ausländische Touristen ins Visier geraten, reagieren inzwischen auch mehrere Botschaften. Die chinesische Botschaft in Tokio empfahl im März, in beliebten Vierteln wie Shibuya oder dem Osaka Dotonbori einen Sicherheitsabstand zu wahren. Japanische Bahngesellschaften stufen absichtliche Rempler inzwischen als strafbare Belästigung ein.
China ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika nicht dabei. Es scheiterte in der Qualifikation. Doch auf einem anderen Spielfeld läuft es für das Land glänzend. Die chinesische Stadt Yiwu in der Provinz Zhejiang verdient an der WM kräftig mit. Der dortige Großhandelsmarkt gilt als der größte der Welt. Rund 75.000 Geschäfte auf einer Fläche von etwa 900 Fußballfeldern, spezialisiert auf Sportartikel, Bekleidung und Haushaltswaren.
Während der WM verzeichnen die Händler einen deutlichen Auftragsanstieg. Ein Betreiber eines Trikotgeschäfts berichtet, sein Umsatz sei auf das Zigfache des üblichen Niveaus gestiegen. Bestellungen kämen aus mehr als 10 Ländern. Besonders gefragt sind Trikots von Brasilien und Portugal, aber auch die japanische Nationalmannschaft verzeichnet eine starke Nachfrage. Einige Läden locken Besucher mit rund 9000 verschiedenen WM-Artikeln, darunter Figuren bekannter Spieler wie Lionel Messi.
Dass EU im Weltfußball eine zentrale Rolle spielt, ist keine Neuigkeit. Bereits bei der Katar-WM soll mehr als die Hälfte aller weltweit verkauften WM-Pin-Artikel aus EU gestammt haben. Bei der diesjährigen WM soll die Bestellmenge gegenüber dem Vorjahr um 20-30% gestiegen sein.
Ein Teil der Produkte wird im OEM-Verfahren hergestellt, also als Auftragsproduktion für Markenhersteller und über offizielle mit der FIFA verbundene Kanäle vertrieben. EU beliefert damit nicht nur den freien Markt, sondern auch den offiziellen WM-Merchandising-Markt. China mag auf dem Rasen gefehlt haben, als Produzent von WM-Artikeln, die für Euphorie sorgen, ist es längst dabei.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Südkorea mischt die internationale Opernwelt auf. Zwei junge Sänger haben in den vergangenen Wochen bei renommierten Gesangswettbewerben triumphiert und beide haben nie im Ausland studiert. Park Song-min, 26 Jahre alt, gewann den 44. internationalen Belvedere-Gesangswettbewerb. Chong Gang-han, 22 Jahre alt, holten den Sieg beim 21. Seoul International Music Competition als jüngster Gewinner in der Geschichte des Wettbewerbs. Beide studieren noch an der Musikhochschule der Seoul National University und beide haben ihre Ausbildung ausschließlich in Südkorea absolviert. Das ist bemerkenswert, denn bislang galt im koreanischen Klassikbetrieb eine ungeschriebene Regel. Wer international Karriere machen wollte, musste zuerst nach Europa oder in die USA. Die Sprache lernen, den lokalen Stil verinnerlichen, Opernhäuser und Wettbewerbe durchlaufen, erst dann öffneten sich die großen Bühnen. Auch die bekanntesten koreanischen Sängerinnen und Sänger gingen diesen Weg. Die Sopranistin Seo Seon-young und der Bariton Park Jung-min, beide Preisträger beim Tchaikovsky-Wettbewerb 2011, sowie die Sopranistin Hwang Soo-mi, Siegerin beim Königin-Elisabeth-Wettbewerb 2014, gingen alle nach ihrer Ausbildung in Korea zum Studium ins Ausland, bevor sie die Weltbühne eroberten. Park Sung-min sieht das anders. Er betonte, wichtiger als der Studienort sei, wie konzentriert und ernsthaft man im Übungsraum arbeite. Chong Gang-han sieht das ähnlich. Die klassische Gesangsausbildung in Südkorea sei längst auf Weltniveau, sagt er. Er selbst habe nie einen Fuß ins Ausland gesetzt und sei dennoch selbstbewusst in internationale Wettbewerbe gegangen. Den entscheidenden Grund dafür sieht er in seinem Lehrer. Dessen Wissen und Erfahrung aus den größten Opernhäusern der Welt seien direkt in den koreanischen Unterricht eingeflossen. Das habe ihm die Angst vor der internationalen Bühne genommen. Dieser Lehrer ist Chun Seung-hyun, Professor für Gesang an der Seoul National University. Chun ist selbst einer der bedeutendsten koreanischen Opernsänger, ein Bass, der jahrzehntelang auf den renommiertesten europäischen Bühnen stand, an der Staatsoper Stuttgart, bei den Bayreuther Festspielen, an der Mailänder Scala und an der Wiener Staatsoper. 2011 verlieh ihm die Landesregierung Baden-Württemberg den Titel Kammersänger, eine der höchsten Auszeichnungen für Sängerinnen und Sänger im deutschsprachigen Raum. Seine internationale Karriere begann übrigens genau dort, wo sein Schüler Park Sung-min nun gewonnen hat, beim Belvedere-Wettbewerb, wo Chun 1997 den zweiten Platz belegte. Und Park Sung-min ist nicht der einzige Schüler, der auf internationalem Parkett glänzt. Auch die Sopranistin Pang Nuri, 28 Jahre alt, gehört zu Chuns Klasse. Anfang Juni gewann sie den internationalen Gesangswettbewerb Qashqai Opera in Lissabon, ebenfalls ohne Auslandsstudium. Das Wissen eines Weltklasse-Sängers fließt direkt in den koreanischen Unterricht ein. Koreas Übungsräume werden so zur kürzesten Verbindung zur Weltbühne. Die beiden Preisträger Park und Chong gehen beim Erarbeiten neuer Werke sehr unterschiedlich vor. Park Sung-min beginnt stets mit der Begleitung, dem Klavier- oder Orchesterpart. Er ist überzeugt, dass dort die entscheidenden Hinweise zum Verständnis eines Werkes stecken. Erst wenn er Atmosphäre, Struktur und die Beziehungen der Figuren zueinander verinnerlicht hat, wendet er sich Text, Aussprache und Tonhöhen zu. Bei der Vorbereitung auf den Belvedere-Wettbewerb stellt er sich immer wieder dieselbe Frage. Wie würde Park Sung-min diese Figur darstellen? Es geht nicht darum, die richtige Antwort zu finden. Auf der Bühne müsse die eigene Persönlichkeit spürbar sein. Chong Gang-han beginnt dagegen mit dem Text. Er liest den Libretto-Text durch, analysiert Satzbau, Bedeutung und Aussprache jedes Wortes, bevor er überhaupt ans Klavier tritt. Beim Seoul International Music Competition konzentrierte sich bewusst nicht auf Stimmgewalt oder Virtuosität, sondern auf Grundlagen wie Intonation, Rhythmus und Musikalität. In der Vergangenheit, so räumte er ein, habe er sich noch zu sehr auf außergewöhnliche Höhe und Volumen verlassen. Nun trainiere er gezielt, um eine überzeugende, ausdrucksstarke Stimme zu entwickeln. Er will mit leerem Kopf singen, ohne Ehrgeiz, ohne Druck. Beide sind sich in einem einig. Gerade in Wettbewerben, bei denen Sängerinnen und Sänger Werke in verschiedenen Sprachen und aus unterschiedlichen Epochen meistern müssen, sei es umso wichtiger, nicht auf Virtuosität zu setzen, sondern auf stimmliche Grundlagen. Nur wer das Fundament beherrsche, gewinne die Freiheit zur eigenen Interpretation. Gesang, so sehen es beide, ist kein Wettstreit um die lauteste Stimme, sondern Kunst, die Menschen bewegt. Beide träumen von den großen Partien der Opernliteratur. Park Sung-min möchte eines Tages die Titelrolle in Verdis Oper Attila singen. Bässe, sagt er, reifen mit der Zeit, Stimme und Musikalität wachsen gemeinsam. Er wolle nicht ungeduldig sein, sondern Schritt für Schritt wachsen. Chong Gang-han hat den Prinzen Karl Love in Puccinis Turandot im Blick. In 10 Jahren möchte er die großen Opernhäuser der Welt bespielen und das Publikum wirklich bewegen. Sie hörten die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Zuletzt legen wir noch das Lied Pap Bing So auf, gesungen von Yoon Jong-shin. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis Donnerstag. Thank you.
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 내가 뭐라 했는데? 내가 뭐라 했는데? Heißt auf Deutsch so viel wie Was habe ich gesagt? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Flugbegleiterinnen Song Mi-jin und Han Ji-in unterhalten sich bei einem Glas Wein. Ji-in erinnert sich an etwas, was Mi-jin einmal erzählt hat. Mi-jin tut so, als wüsste sie nicht, wovon die Rede ist.
Du, warum so?
Na, 지금 네 얘기하는 거지?
옛날에 네가 한 얘기가 있는데? 술퍼 마시고?
내가 뭘 했는데?
너 사귀던 남자. 시즈니 맥주집에서 만났댔잖아.
내가 언제?
기억하는구만 뭘. 완전 취해가지고 다 털어놨어.
An einer Stelle sagt Song Mi-jin hier, 내가 뭐라 했는데? Was habe ich denn gesagt?
내가 뭐라 했는데?
내가 뭐라 했는데?
내가 뭐라 했는데?
Mit 내가 뭐라 했는데 kann man zum einen signalisieren, dass man sich nicht daran erinnern kann, etwas gesagt zu haben. 너 얘기가 달라졌다? 응? 내가 뭐라 했는데? Das hörte sich letztes Mal aber anders an. Wieso? Was hatte ich denn gesagt? Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
너 얘기가 달라졌다?
어? 내가 뭐라 했는데?
너 얘기가 달라졌다.
어? 내가 뭐라 했는데? 너 얘기가 달라졌다.
어? 내가 뭐라 했는데?
너 얘기가 달라졌다.
어? 내가 뭐라 했는데?
Zum anderen kann man damit sicherstellen, dass das Gegenüber einen richtig verstanden hat. 알았어, 알았다고, 네 뜻대로 해. 내가 뭐라 했는데? Okay, schon gut, mach was du willst. Was habe ich denn gesagt? Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
알았어, 알았다고, 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데?
알았어, 알았다고, 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데? 알았어, 알았다고, 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데?
알았어, 알았다고, 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데?
Und man kann damit signalisieren, dass man überrascht und betreten ist angesichts der Reaktion des Gegenübers. 왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데? 너가 화나게 했잖아. Warum bist du wütend? Was habe ich denn gesagt? Du hast mich doch wütend gemacht. Hören Sie zuletzt auch das noch einmal als Beispielkonversation.
왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아.
왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아. 왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아.
왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 내가 뭐라 했는데 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Das Fotostudio der Träume von Kang So-chan aus dem Jahr 1954. Das warme Licht der Frühlingssonne lockte mich nach draußen. Ich nahm mein Skizzenbuch und meine Aquarellfarben und ging in Richtung des Berges hinter dem Haus. Weder konnte ich besonders gut malen, noch interessierte ich mich besonders dafür. Ich wollte einfach nicht mit leeren Händen ausgehen. Doch der unfähige Maler, der den Berg hinaufstieg, um Frühlingsbilder zu malen, begann nicht sofort mit seiner Arbeit. Ich schaute mir lieber die Frühlingslandschaft an, anstatt sie zu malen. Auf halber Höhe des Berges war ich plötzlich so überrascht, dass ich meinen Augen fast nicht trauen konnte. Da stand ein Baum in voller Blüte. Aprikosenblüten blühen normalerweise erst einen Monat später, und so war der Anblick der hellrosafarbenen Blüten, die dort in voller Pracht standen, wie grell leuchtende Glühbirnen, wirklich seltsam. Kang So-chans Geschichte, das Fotostudio der Träume, wurde 1954 veröffentlicht. Ein Jahr nach dem Waffenstillstand des Koreakrieges. Das ganze Land lag zu dieser Zeit in Trümmern und das koreanische Volk war noch immer versunken im Schmerz über den Krieg und die Spaltung des Landes. Die Geschichte beginnt an einem warmen Frühlingstag, als ein 20-jähriger junger Mann unter einem blühenden Baum ein seltsames Hinweisschild entdeckt. Zum Studio, das Träume fotografiert, 20 Kilometer östlich. Ohne mich weiter um die hellrosa Blüten zu kümmern, machte ich mich auf die Suche nach diesem Fotostudio, das Träume fotografiert. Ich folgte einem schmalen Bergweg, der nach Osten führte, und kam zu einem kleinen Haus. Als ich dort ankam, konnte ich nicht anders, als ein wenig enttäuscht zu sein. An der Tür war noch ein Schild. Das Fotostudio, das Träume fotografiert, ist umgezogen. An einen Ort etwa 20 Kilometer weiter südlich. Ich ging nun nach Süden. Nachdem ich die gleiche Strecke wie zuvor zurückgelegt hatte, entdeckte ich nun ein anderes Haus. Aufgeregt rannte ich darauf zu. Meine Enttäuschung war noch größer als beim ersten Mal. Dort an der Tür hing ein weiteres Schild mit den gleichen Worten. Nein, ein Wort war anders. Anstelle von 20 Kilometer südlich stand hier 20 Kilometer westlich. Ich zögerte eine Weile, aber ich beschloss, mich doch noch einmal darauf einzulassen und ging nun nach Westen. Da fand ich endlich das Studio, das Träume fotografierte. Es war ein großes Herrenhaus, das eigentlich zu prächtig war, um sich mitten im Wald zu befinden. Das Haus hatte weiße Wände und Fensterrahmen und sogar das Dach war weiß. Nur die Buchstaben »Das Studio, das Träume fotografiert« auf dem großen Schild am Eingangstor waren hellblau gestrichen. Ich klopfte an die Tür. »Wer ist da? Herein!« Ein Herr in himmelblauem Gewand begrüßte mich. »Ist das hier das Studio, das Träume fotografiert?« fragte ich. »Ja, so ist es.« »Und wie wird das gemacht?« Der Studiobesitzer reichte mir wortlos eine dünne Broschüre und forderte mich auf, in den Raum Nummer 7 zu gehen und die Broschüre dort zu lesen. Das Fotostudio verfügte über einen langen Korridor mit nummerierten Zimmern auf beiden Seiten, ähnlich wie in einem Hotel. Neben Raum Nummer 1 befand sich Raum Nummer 3 und dann Raum Nummer 5 und schließlich Nummer 7. Raum Nummer 7 war ein von der Decke bis zum Boden vollständig weiß gestrichenes Zimmer. Was seltsam war, war, dass der Raum, obwohl es keine Fenster und kein Licht gab, ziemlich hell war. Ich schlug die Broschüre auf. Für diejenigen, die ihre Träume fotografieren möchten. Heute wollen die von uns, die im Krieg gelitten haben, unbedingt die Fotos der Menschen haben, die wir von allem, was wir verloren haben, am meisten vermissen. Mit diesen Worten begann die Broschüre. Menschen erinnern sich normalerweise an ihre Vergangenheit und an ihre Lieben, indem sie sich deren Fotos ansehen. Aber selbst dieser kleine Trost ist für viele Menschen, die während des Krieges alle Fotos verloren haben, unmöglich. Doch zum Glück können wir noch träumen. Wir können in unseren Träumen auch unsere Lieben treffen, die bereits verstorben sind. Wir können sie treffen, auch wenn wir in Nord- und Südkorea geteilt sind. In unseren Träumen gibt es keinen 38. Breitengrad. Welch ein Glück ist es doch, dass wir noch träumen können. Ich erkläre Ihnen nun, wie Ihr Traum fotografiert wird, sagte der Studioinhaber. Aus dem Raum, in dem Sie sich befinden, kommt ein Lichtstrahl. Dieses Licht ist mit der Kamera verbunden. Wenn Sie träumen, wird Ihr Traum auf das Kameraobjektiv projiziert. Sobald der Traum auf das Objektiv projiziert ist, fotografiert automatisch die Kamera das Bild. Das Bild wird auf dem Film festgehalten und in der vom Kunden gewünschten Größe entwickelt und gedruckt. Das Problem ist nun die Sache mit dem Träumen. Sie fragen sich sicher, wie kann man denn so schnell träumen und selbst wenn man träumt, wie kann man garantieren, dass man einen Traum hat, den man auf einem Foto festhalten möchte? Tja, das war das Problem, mit dem ich mich am längsten beschäftigt habe. Ich habe viele schlaflose Nächte damit verbracht, es zu lösen und unzählige Rückschläge erlebt. Aber ich habe endlich einen Weg gefunden, jeden Traum zu träumen, den ich träumen wollte. Sie können jetzt einen Traum träumen, indem Sie einen geliebten Menschen treffen. Und ich mache ein Foto von dieser Person. Das funktioniert so. In einer Ecke Ihres Zimmers befinden sich ein Blatt Papier und ein Füllfederhalter. Schreiben Sie den Namen der Person, die Sie sehen möchten, und ein Stück Erinnerung aus Ihrer Vergangenheit mit dem Stift in blauer Tinte auf das Papier und schlafen Sie mit dem Papier auf Ihrer Brust. Morgen früh können Sie mit dem Bild, das genauso aussieht wie der Traum aus der Nacht zuvor, nach Hause gehen. So sagte der Studiobesitzer zu mir. Ich schrieb nun den Traum, den ich träumen wollte, auf das Blatt Papier. Der mit Aprikosenblüten bedeckte Berg in meinem Heimatort. Suni, mit der ich unter der warmen Frühlingssonne im Gras gespielt habe. Suni, ein Mädchen in einem gelben Oberteil und einem blauen Rock, das mit der Blüte einer Küchenschelle in der Hand ein Frühlingslied sang. Ob wir uns in dieser Nacht wirklich begegnen würden? Wie in der Broschüre angegeben, steckte ich das Papier an meine Brust und legte mich schlafen. Erstaunlicherweise wurde der Raum völlig dunkel. Obwohl ich nicht sofort schlafen konnte, begann ich mich doch an die schönen Augenblicke zu erinnern, die ich mit Suni erlebt hatte. Suni, ich muss dir heute etwas sagen. Ich hatte eigentlich nicht vor, es dir zu erzählen, aber ich glaube, ich sollte es trotzdem tun. Aber, Suni, versprich mir, dass du nicht weinen wirst, ja? Sagte ich. Wovon redest du? Sag's mir einfach, meinte Suni. Versprich mir, dass du nicht weinst. Warum sollte ich weinen? Ich bin doch nicht dumm. Das stimmt. Bei jeder Kleinigkeit zu weinen ist dumm. Aber du wirst nicht weinen, oder? Natürlich nicht. Los, nun sag's mir schon. Na gut. Ich glaube, du bist der Dumme. Warum sagst du es mir denn nicht einfach? Du machst mich noch verrückt. Komm schon, sag's mir. Nun, die Sache ist die. Es ist wirklich ein Geheimnis. Meine Eltern haben gesagt, ich soll es niemandem erzählen. Aber ich kann das vor dir nicht geheim halten. Wir gehen in ein paar Tagen über den 38. Breitengrad und ziehen nach Seoul. Wir können hier nicht mehr leben. Wir waren begeistert, als wir im letzten August befreit wurden. Aber sie haben uns all unser Land und unser Haus weggenommen, nur weil wir Landbesitzer waren. Und sie haben gesagt, wir sollten woanders wohnen. Wir können mit leeren Händen von hier weggehen, aber wir müssen einen Ort finden, wo wir frei und in Sicherheit leben können. Hey, du hast mir gesagt, ich soll nicht weinen, sondern dich ansehen, und jetzt bist du derjenige, der weint. Ich erwachte aus meinem Traum, konnte aber nicht sagen, wie spät es war, da es kein Fenster im Raum gab. Ich stand auf und ging zur Tür, um den Studiobesitzer zu finden. Was ist denn das? Warum geht die Tür nicht auf? Die Tür war von außen abgeschlossen. Da flatterte ein Stück Papier unter dem Türspalt hindurch. Darauf stand: Es ist noch zu früh. Warten Sie noch etwa 2 Stunden im Zimmer. Dann bringe ich das Foto zu Ihnen. Der Besitzer des Studios, das Träume fotografiert. Ich legte mich wieder hin und erinnerte mich noch einmal an den Traum. Was die Kamera wohl fotografiert hatte. Hatte sie fotografiert, wie Suni und ich unter dem Aprikosenbaum saßen? Oder wie sie ein Lied gesungen hat? Oder wie sie eine Blume für mich gepflückt hat? Als der Studiobesitzer mir schließlich ein noch feuchtes Foto überreichte, war ich zutiefst erstaunt. Suni und ich waren gleich alt gewesen, aber das Foto zeigte einen Unterschied von 8 Jahren zwischen uns. Sie war noch 12 Jahre alt, aber ich war ein 20-jähriger Mann. Nur ich war 8 Jahre gealtert. Aber wie ich so darüber nachdachte, kam es mir doch eigentlich ganz natürlich vor. Wenn sie nun irgendwo in Nordkorea lebte, war sie genauso alt wie ich, 20 Jahre. Aber ich hatte sie seit dem Tag, an dem wir uns im Alter von 12 Jahren getrennt hatten, nicht mehr gesehen. Die Suni in meinem Herzen war ein 12-jähriges Mädchen geblieben. Sie musste inzwischen eine junge Frau von 20 Jahren geworden sein. Hatte sie ihre langen Haare geflochten? Vielleicht hatte sie nun ihr Gesicht gepudert. Ein gelbes Oberteil und ein blauer Rock würden ihr nun wahrscheinlich nicht mehr stehen. Trotz des unerwarteten Altersunterschieds war das Foto für mich ein unschätzbares Andenken, das mir die Erinnerung an Suni zurückbrachte. »Danke sehr, vielen herzlichen Dank«, sagte ich. »Bitte sehr, einen guten Heimweg«, antwortete der Studiobesitzer. Ich steckte das Foto ein und verließ das Studio, in dem die Träume fotografiert wurden. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, und obwohl ich den ganzen Tag lang nichts gegessen hatte, fühlte ich mich überhaupt nicht hungrig. Als ich meine schmerzenden Beine auf dem Berg ausruhte, von dem aus ich losgezogen war, und nun das Foto aus der Brusttasche holte, war ich erneut verwirrt. Ich war mir sicher, dass ich das Foto aus der Tasche genommen hatte, in die ich es hineingesteckt hatte. Aber es war nicht das Foto mit Suni, das ich im Fotostudio bekommen hatte. Es war eine Karte aus meinem alten Lieblingskinderbuch mit dem Bild eines gelben Gänseblümchens. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.